NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. Januar 1804. Die Uraufführung von Heinrich von Kleists Tragödie Die Familie Schroffenstein.
Er warf das Stück in die Welt, zitternd, erwartungsvoll. Doch es machte den Autor nicht berühmt, nicht über Nacht zumindest. Es war anonym erschienen und auch das Publikum reagierte verhalten, als Die Familie Schroffenstein am Stadttheater Graz uraufgeführt wurde, am 9. Januar 1804, heute vor 210 Jahren. Heftigen Applaus bekam laut Premierenbericht nur einer der Schauspieler. Doch die Kritiker waren begeistert.
In Shakespeares hohem Koturne tritt mit diesem Werk ein neuer Dichter Deutschlands aus der Dunkelheit hervor.
Ein sehr ausgezeichnetes, geniales Produkt.
Wie sie später erfuhren, hieß der Dichter Heinrich von Kleist, damals 27 Jahre alt. Doch von der Uraufführung bekam er nichts mit. Denn im Januar 1804 war Kleist schwer krank, die Folge einer inneren Krise, die ihn in den Zusammenbruch getrieben hatte, eine von vielen im Laufe seines Lebens. Auch die Familie Schroffenstein war das Ergebnis einer solchen Krise. Er trotzte es seinen fiebrigen Nerven förmlich ab, schrieb es wie ein Besessener. Es wurde sein erstes Werk überhaupt und es machte ihn zum Dichter. Es brodelte also, auch im Stück.
Die Schroffensteins sind ein mächtiges, in zwei Linien verfallenes Rittergeschlecht. Auf der Burg Rossitz lebt Graf Rupert mit seiner Frau Eustache und dem Sohn Ottokar. Auf der Burg Warwand, nicht weit entfernt, sitzen Graf Silvester und Frau Gertrude mit ihrer Tochter Agnes. Die beiden Zweige der Familie sind bis aufs Blut verfeindet, als fatale Folge eines alten Erbvertrags. Sollte eine Linie aussterben, fallen der anderen sämtliche schroffensteinschen Besitztümer zu.
Ja, die Gier nach Reichtum, Einfluss, Besitz, sie ist die Wurzel allen Übels. Sie schürt das Misstrauen auf beiden Seiten. Ist den anderen nicht alles Böse zuzutrauen? Wollen sie nicht mit aller Macht an das Erbe kommen? Sogar durch heimtückischen Mord?
Ich denke nicht an einen ehrlich offenen Krieg. Nur eine Jagd wird's werden wie nach Schlangen. Wir wollen bloß das Felsenloch verkeilen. Bitte dampfe sie in ihrem Nest ersticken, die Leichen liegen lassen, dass von fern her Gestank die Gattung schreckt und keine wieder in diesem Erdenalter dort ein Ei legt.
Und darum singt ein Chor zu Beginn des Stücks an der Leiche eines kleinen Jungen. Ermordet worden soll er sein. Graf Rupert, sein Vater, außer sich vor Schmerz und Zorn, glaubt auch zu wissen, von wem.
Ich schwöre Rache, Rache auf die Hostie, dem Hause Silvesters, meinem Vetter, Grafen Schroffenstein.
Beweise? Keine. Nur Gerüchte schwirren umher und heizen die Stimmung an. Aus »Man sagt« und »Es wird behauptet« und »Jemand hat gesehen« werden scheinbare Gewissheiten.
Was hätte ich öffentlich gesagt? Dir habe ich heimlich anvertraut, es könnte sein. Wäre möglich. Hat den Anschein fast. Ich behaupte nichts.
Rupert schickt einen Herold zum Grafen Silvester, dem angeblichen Mörder, und erklärt ihm den Krieg. Silvester, der völlig unschuldig ist, fällt vor seelischer Erschütterung in Ohnmacht, während seine Leute den feindlichen Boten einfach lynchen. Er sendet daraufhin einen Friedensboten, um das Missverständnis zu klären. Doch nun lässt Rupert den gegnerischen Unterhändler töten.
Und schon beginnt sich die Spirale der Gewalt zu drehen, immer schneller, immer höher, geschürt durch Gerücht, Intrigen, Hass und Tod. Was für ein Melodram, blutig, laut, aufregend und in Teilen der Handlung so grob gezimmert wie damals das Volkstheater auf den Märkten.
Ist das ja ein ganz krudes Stück.
Meint auch der Regisseur Sebastian Jacobi, der vor kurzem Kleists Familie Schroffenstein am Frankfurter Theater inszeniert hat.
Es hat viel von Kasperle-Theater. Also im positiven Sinne, ne? Das ist natürlich auch sehr gefährlich, sowas zu sagen, weil es hört sich erstmal verharmlosend an, aber ich empfinde es tatsächlich als Radikalisierung Ich finde Räuber daneben langweilig.
Friedrich Schillers Die Räuber, 1782 erschienen, also eine ganze Generation früher als Kleists Familie Schroffenstein, wurde ein Skandal und doch im ganzen Land frenetisch gefeiert, als Abrechnung mit politischer Willkür und als Aufschrei jugendlicher Empörung. Auch das ein dichterischer Erstling, auch das voller Intrigen und blutiger Schlechtereien. Aber Kleists Stück zielte auf etwas anderes, auf die Familie.
Die beiden Familien Schroffenstein sind spiegelbildlich angeordnet. Der wütende, verschlagene Graf Rupert ist verheiratet mit der sanften, resignierten Eustache. Der milde, unkriegerische Graf Silvester mit der hasserfüllten Gertrude. Alle zusammen verkörpern die Gesamtfamilie, die Macht der Tradition und die Gewalt der Vätergeneration. Und die zerstört mit ihren Vorurteilen und ihrem Hass das Leben der Jungen, das von Agnes und Ottokar.
Denn die beiden verfeindeten Teenager haben sich ineinander verliebt. Als sie sich zum ersten Mal treffen, draußen in der freien Natur, wissen sie noch nicht, wer sie sind. Als sie sich erkennen, wollen sie den Familienhass durch ihre Liebe überwinden. Das erinnert auf den ersten Blick an Shakespeares Romeo und Julia, doch so Sebastian Jacobi.
Es sind eben nicht wie bei Romeo und Julia zwei Familien, sondern es ist eine absolute Inner-Circle-Geschichte. Die Menschheit ist sozusagen reduziert auf eine Familie. Das ganze Misstrauen, diese ganze Brutalität und Auslöschung. Ein philosophisches Stück, es geht ja auch viel um das verlorene Paradies.
Doch Agnes und Ottokar hoffen auf ein neues Paradies durch ihre Liebe, durch das Ende des Krieges. Aber die Schlange hat sich längst in ihre Träume eingeschlichen. Der Zwist der Väter dominiert auch ihre Dialoge.
Mein Bruder ist von deinem Vater hingerichtet.
Glaubst du's?
Es gibt keinen Zweifel, denke ich. Bist du dein Vater denn?
So wenig wie du der deine. Sonst würde ich dich nicht lieben.
Krieg ist ja das Thema in dem Stück, ist Auseinandersetzung. Da beginnt die Sprache, da beginnen die Figuren mit Worten zu kämpfen.
Die Familie, der Krieg. Auch in Heinrich von Kleists eigenem Leben beherrschende Themen. In Die Familie Schroffenstein greift er sie zum ersten Mal auf, als Theaterstück.
Heinrich von Kleist, 1777 in Frankfurt an der Oder geboren, ist 14 Jahre alt, als er nach der Tradition seiner Familie in ein preußisch-königliches Garderegiment gesteckt wird. Kurze Zeit später, 1793, nimmt er schon an seiner ersten Schlacht gegen die französischen Revolutionstruppen teil.
Es gibt viele Berichte über diese Schlachten, das Grauen, das Blut, die Schreie der Verletzten, die Toten, die Angst, die seltsame Euphorie. Kleist selbst, der Dichter, der Kindersoldat, hat nie darüber gesprochen, nie darüber geschrieben. Doch später in seiner Literatur kommt vieles davon hoch. Gemetzel, spritzendes Blut, zerfetzte Glieder, unvorstellbare Exzesse der Grausamkeit.
1799, mit 21 Jahren, nimmt Heinrich von Kleist seinen Abschied. Er will studieren und sich fortbilden, zuerst in Berlin, dann in Frankfurt an der Oder. Die Familie ist entsetzt. Er wünscht sich ein normales Leben, verlobt sich sogar, aber er hat keinen Beruf, keine Aussichten und kein Geld. Eine Beamtenlaufbahn ist ihm zuwider, zurück zum Militär will er auch nicht.
Und die Schriftstellerei? Noch keine Rede davon, nur Briefe schreibt er, viele, sogar an seine Verlobte, die gleich nebenan wohnt. Und dann setzt er sich ab.
Angeblich will Kleist in einer anderen Stadt studieren, aber vor allem reist er, zusammen mit Freunden, nach Dresden, nach Paris. Er wirkt immer hektischer, immer nervöser, getrieben von er weiß nicht was. 1802 landet er in der Schweiz.
Es war eine finstere Nacht, als ich in das neue Vaterland trat. Ein stiller Landregen fiel überall nieder. Ich suchte Sterne in den Wolken und dachte mancherlei, denn Nahes und Fernes, alles war so dunkel.
Und dann der Ausweg. Heinrich von Kleist will sich auf dem Land niederlassen, ein Bauer werden. In Briefen an seine Verlobte schwärmt er.
Das kleine, einsame Hüttchen unter dem schützenden Felsen. Der Strom, der Kühlung und Nahrung zugleich herbeiführte. Freuden, die keine Idylle malen kann. Wünsche, die nicht über die Gipfel der umschließenden Berge fliegen. Ach, liebe Wilhelmine, ist dir das nicht auch alles so rührend und reizend wie mir? Könntest du bei diesem Glücke nicht auch alles aufgeben, was jenseits der Berge liegt?
Nein, kann sie nicht. Für ihn bricht eine Welt zusammen. Doch die Verzweiflung bringt den Durchbruch. Heinrich von Kleist mietet sich ein Häuschen am Ufer des Thuner Sees im Berner Oberland und beginnt zu schreiben. Die Familie Schroffenstein. Sebastian Jacobi.
Wenn man da mal war am Thuner See und die Berge sieht und dann die Vorstellung, dass da jemand so ein Stück schreibt, er ist ja richtig ein Aussteiger gewesen zu dieser Zeit. Und das spielt in dem Stück auch eine große Rolle tatsächlich.
Kleist schreibt wie ein Besessener, läuft in Selbstgesprächen am Ufer des Sees entlang, wild gestikulierend. Die Freunde beobachten ihn amüsiert.
Als uns Kleist eines Tages sein Trauerspiel »Die Familie Schroffenstein« vorlas, ward im letzten Akt das allseitige Gelächter der Zuhörerschaft, wie auch des Dichters, so stürmisch und endlos, dass bis zu seiner letzten Mordszene zu gelangen Unmöglichkeit wurde.
Gelächter, auch bei Kleist? Das mag an der blutrünstigen Theatralik gelegen haben, aber das Thema selbst, die Sezierung der zerstörerischen Kraft Familie, ist alles andere als komisch. Als das Stück 1803 dann gedruckt wird, anonym in Berlin, schreibt Kleist jedenfalls an seine Schwester Ulrike:
Auch tut mir den Gefallen und leset das Buch nicht. Ich bitte euch darum. Kurz, tut es nicht. Hört ihr?
Kurze Zeit darauf bricht Heinrich von Kleist zusammen.
Ich glaube tatsächlich, dass Kleist ein Unbehagen hat, ein Misstrauen. Und dieses Spüren von dieser zusammenfallenden Welt, das führt ihn dazu, dass er sich eigentlich die Eskalation wünscht oder zumindest erstmal herbeischreibt, um dann zu untersuchen, wie man reagiert.
Und wie reagieren die Menschen im Theaterstück, wie die Familie Schroffenstein als ihre Welt zusammenfällt?
Ottokar und Agnes treffen sich in einer Höhle. Doch die Väter sind ihnen auf den Fersen. Die Liebenden tauschen die Kleider, damit Agnes als Mann verkleidet fliehen kann. Ottokars rasender Vater, Graf Rupert, sieht im Dämmerlicht nur das Frauengewand und ersticht den eigenen Sohn. Agnes Vater tötet einen fliehenden Menschen in Männerkleidern. Es ist die eigene Tochter.
Das Ende ist blutig, hoffnungslos, grotesk. Der Regisseur Hans Neuenfels, der das Stück unter dem bezeichnend verändernden Titel »Die Familie oder Schroffenstein« 1984 verfilmt hat, lässt die unbeteiligten Zeugen des Doppelmordes unter hohem Gelächter im Kreis tanzen.
Seid nicht böse, Papa hat es nicht gern getan, Papa wird es nicht mehr wieder tun.
Das ist nicht die willkürliche Interpretation eines Künstlers von heute. Geschrieben hat diese Verse schon Heinrich von Kleist. Auch Regisseur Sebastian Jacobi meint:
Der Schluss, das ist tatsächlich sehr bitter, so zwischen Weinen und Lachen. Das Stück endet zum Beispiel auch damit, dass Johann dann sagt, ja, du hast gut gespielt, kannst jetzt abtreten. Das gibt's in dieser Zeit sehr selten, dass dann so eine Figur auftritt, die Nähe zum Publikum sucht, also den Kommentar abgibt.
Umschlag ins Groteske, abrupter Wechsel der Perspektive. Mit diesen Stilmitteln arbeitet eigentlich erst das Theater des 20. Jahrhunderts. Doch Kleist hat schon damals, um 1802, mit solchen Brüchen experimentiert. Seine Zeitgenossen waren damit überfordert. Auch mit seinen folgenden genialen Theaterstücken Amphitryon, Penthesilea, Das Käthchen von Heilbronn, Der zerbrochene Krug, Der Prinz von Homburg. Wie er da seine Figuren ins Extreme treibt, die Abgründe seelischer Ausnahmezustände auslotet, das ist einzigartig, radikal und ungeheuer modern. Auch schon in seinem Bühnenerstling Schroffenstein, auch im ironischen Kommentar über das Entsetzen der mordenden Väter.
Ein Versehen. Schade. Schade.
Heinrich von Kleist hat den Siegeszug seiner Theaterstücke nicht erlebt. Er hat sich 1811 mit 34, 7 Jahre nach der Uraufführung der Familie Schroffenstein, zurückgekehrt nach Berlin, erschossen.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Heinrich von Kleists Tragödie »Die Familie Schroffenstein«, die am 9. Januar 1804 uraufgeführt wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.